Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen, fast live aus Berlin.
Magie kennt bekanntlich keine Grenzen. Magie ist unglaublich. So ziemlich jeder ist vertraut mit großen Namen wie Siegfried und Roy, die mit den Tigern tanzten, mit David Copperfield, der die Freiheitsstatue verschwinden ließ, oder Kalanak, dem Erfinder von Simsalabim. Ganz vorne dabei war auch Harry Houdini, der so ziemlich jedes Schloss knackte und sich in New York kopfüber an einem Hochhaus festbinden ließ. Mein heutiger Gast steht weniger für lebensgefährliche Stunts und Illusionen. Er begeistert seine Gegenüber auf eine ganz eigene Art und Weise. Herzlich willkommen, Felix Wohlfahrt.
Hallo.
Felix, ich freue mich total, dass du bei mir bist, denn du hast viel zu erzählen. Du kommst gebürtig aus Potsdam, dazu aber später mehr. Lieber Felix, der Zauberkünstler Criss Angel, der sorgte 2002 mit einem Weltrekord für Schlagzeilen. Er ließ sich 24 Stunden mit einem Beatmungsschlauch in einem Wassertank mit dem Kopf nach unten einsperren und befreite sich dann. Wie ist das denn bei dir nachts, wenn du träumst? Hast du dann auch solche Ideen? Bist du schon mal schweißgebadet aufgewacht und hingst irgendwie kopfüber?
Also ich denke da ein bisschen größer tatsächlich. Also 24 Stunden kann ja wahrscheinlich jeder. Ich denke so, wie schafft man es eine Woche unter Wasser?
Ja, nein, und wie ist das denn so, wenn man eine Woche unter Wasser ist?
Nee, also das ist mir tatsächlich zu gefährlich. Das ist ja fast schon, das ist ja ein Stunt, ja. Und das ist nicht das, was ich mache. Ich will die Leute unterhalten, will denen nicht Angst machen sozusagen, sondern die sollen Spaß haben, wenn sie mich sehen und nicht, ich weiß gar nicht, wie das aussieht, wenn ich kopfüber in einem Wassertank hänge und dann die Leute mich angucken, wie ich da um Luft ringe. Nee, das ist tatsächlich, so eine Idee habe ich nicht und so träume ich glücklicherweise auch noch nicht. Nee, das ist nicht für mich. Nee.
Gut, aber das werden wir später noch ausführlich erklären. Du bist ja früh zur Zauberei gekommen, da warst du noch ein Kind. Was hat denn dein Interesse daran geweckt?
Tatsächlich war das mehr oder weniger unfreiwillig. Also ich habe einen Zauberkasten geschenkt bekommen damals. Und das war für mich ganz spannend, weil das war irgendwie ganz komisches Zeug, was da drin war. Einen Zauberstab kannte ich, aber dann irgendwelche Tücher, Becher, Bälle, irgendwelche Spielkarten und demnach lag der auch relativ schnell wieder in der Ecke, ehrlich gesagt. Also ich habe den geschenkt bekommen, mir alles einmal angeguckt und dachte, naja, wenn es ein Zauberkasten ist, dann sollte das jetzt relativ schnell funktionieren. Hat es leider nicht. Ne? Man muss natürlich irgendwie proben und üben und auch Sachen mal lesen, weil es gab früher ja noch keinen YouTube oder irgendwie sowas, wo man mal einen Trick sich angucken konnte. Und deshalb lag der bei mir dann relativ schnell in der Ecke eigentlich. Das war so mein Anfang mit Zauberei.
Jetzt hast du gesagt, früher, so alt bist du ja noch gar nicht. Du bist Jugendliche
33.
Ja. Okay, gut. Hast aber früh angefangen mit 6, eben mit dem klassischen Zauberkasten. Was beinhaltet denn so ein Zauberkasten? Ich kann mich erinnern, als Kind, da gab es immer diesen schwebenden Zauberstab.
Genau, ja.
Der ist immer noch da drin.
Der ist, ja, der braucht natürlich auch wieder Präparation. Ne? Das ist ja nicht so, du nimmst den raus und der kann schweben, sondern du musst dann da gewisse heimliche Handlungen machen, damit das dann funktioniert. Und da, ja, also der ist drin. Es ist immer, wie gesagt, es sind so mittlerweile ja auch so Plastiksachen drin. Je nachdem, es gibt sehr hochwertige Sachen, das ist dann aus so Holz gefertigt. Also wenn man mal ganz weit zurückdenkt, früher, die Zauberkästen, die hatten echt hochqualitative Sachen drin. Also wirklich so aus Holz geschnitztes, wo man, wenn man das in der Hand hält, dann echt Spaß hatte, das fortzuführen. Das gab es bei mir nicht. Also ich hatte dann so Plastikzeug dabei, was aber auch okay war für den Anfang, weil es konnte mal kaputt gehen, dann war es nicht so schlimm. Und ja, es waren Tücher drin, wenn man das heute mal so vergleicht, das ist, das war schon sehr billig produziert, ehrlich gesagt. Ja. Aber für mich hat es gereicht am Anfang, um da irgendwie Spaß mit zu haben.
Und wahrscheinlich hast du auch keine zersiegte Jungfrau da drin gefunden. Da gab es wahrscheinlich diese Röntgenbox oder diese magischen Trickkarten.
Die aber tatsächlich war da auch eine Sache dabei, wo man wirklich so eine gemalte Figur durchschneidet. Aber wenn man das die Anleitung nicht liest, ist die halt wirklich kaputt. Und dann war das.
Das kannst du genau einmal machen.
Genau. Und dann war der Trick bei mir dann auch schon wieder vorbei.
Ja. Du hast die Anleitung erwähnt und auch schon, dass es YouTube eben damals vielleicht schon gab oder noch nicht so wirklich mit den Anleitungen online gearbeitet werden konnte. Wie fängt man denn da an als Kind? Mit 6 Jahren beginnst du ja auch erst zum Lesen.
Genau, also es gab, früher gab es so eine Anleitung mit so Bildern dabei und tatsächlich hat mir meine Mutter dann viel vorlesen müssen oder ja, wie gesagt, ich habe den dann ja relativ schnell weggelegt, aber mit 8 habe ich den dann so 8, 9 habe ich den dann wiederentdeckt, also dann konnte ich auch ein bisschen lesen, meine Mutter hat mir wie gesagt auch ein bisschen geholfen. Heutzutage ist das super, heutzutage gehst du wirklich, du hast so viele Kanäle, wo du Sachen lernen kannst, ne? Also angefangen bei Büchern, du kannst aber auch wie gesagt YouTube eingeben, Zaubern lernen und dann kommst du relativ schnell zu irgendwelchen Karten, Tricks, die du relativ fix lernen kannst und dann kannst du, wenn du einen Tag bei YouTube dir Videos anguckst, nächsten Tag schon richtig, naja, tolle Zaubershow will ich nicht sagen, aber du kannst eine Zaubershow vorführen, ja.
Aber man kann schon sagen, du hast noch die alte Schule gelernt.
Quasi, ja. Ja? Ja, also wirklich mit, genau, mir hat es keiner gezeigt, wie man das macht, sondern wirklich so im Bücher lesen, gucken, man hatte dann mal ein Video oder eine DVD, die man sich angeguckt hat, aber das war dann echt schon Neuland, ja, so rüber zu lernen.
Ja, und dann warst du irgendwann 11 und hast mit 11 Jahren das allererste Mal einen Zauberladen in Berlin besucht.
Mhm. Genau, das war so ein bisschen der Schlüsselmoment fast schon. Also ich habe in der Zwischenzeit jonglieren gelernt und war dann irgendwann in Berlin in so einem Jonglierbedarf, aber irgendwie auch Zauberei. Und das war sehr, sehr spannend, weil plötzlich konnte ich mein Taschengeld da für richtig coole Sachen ausgeben. Und das Schöne an dem war ja, also früher gab es ja auch noch nicht so Internet, wo man so Sachen bestellen konnte, man war echt so vorsichtig und in diesem Laden war das echt schön, weil der hat mir so Sachen gezeigt über seinen Tresen und meinte so, ja, das wäre doch was für dich und das war alles total cool, ich wollte alles haben und der schönste Moment war eigentlich genau der, also da wurde ja dann immer ein Großeinkauf gemacht für Geburtstag, Weihnachten und so und der schönste Moment war eigentlich genau der, wo dann festgelegt wurde, was ich haben möchte und dann der Verkäufer zu meinen Eltern sagte, und sie gehen jetzt bitte aus dem Laden raus, weil er mir das dann heimlich erklärt hat und das war natürlich total cool, so ein Privileg, ja, in diesem Laden zu sein mit dem Verkäufer, also mit dem Zauberer dann quasi und meine Eltern haben draußen gewartet, weil das natürlich cool war. Ich wusste dann, wie es geht, habe das geübt und konnte das dann zu Hause auch vorführen, ohne dass meine Eltern wussten, wie das Geheimnis ist, ja.
Wahnsinn. Unterschreibt man da mit 8 Jahren so eine Verschwiegenheitserklärung?
Genau, ja, die ist 375.000 Seiten lang, weil man wirklich auf ganz viele Sachen achten muss. Ja.
Nee, also, man wird auch verklagt.
Man wird, absolut, ja, Todesstrafe sogar bei Zauberei.
Ach du meine Güte.
Nee, das wird eigentlich relativ schnell klar, dass man da jetzt nichts unterschreiben muss, aber das ist ja auch ein Selbstschutz. Also eben genau der Moment, wo meine Eltern dann rausgehen, wo man dann, wo einem dann klar wurde, okay, ich kriege jetzt hier gerade ein Geheimnis, was irgendwie was ganz Besonderes ist. Und ich könnte natürlich rausgehen und sagen, ja, ich weiß, wie es geht, das geht so und so und so und so, aber dann mache ich mir meine eigenen Tricks ja quasi natürlich, auch kaputt. Ja. Und deshalb muss man da nichts unterschreiben, weil jeder, der zaubert oder ein Interesse dafür hat, das natürlich für sich behält und dann auch weiß, wie wichtig so ein Geheimnis sein kann.
Ja, Geheimnisse müssen bewahrt werden. Magie lebt ja von Illusionen. Verzeih mir bitte diese Frage, aber kam damals auch ein Kaninchen zum Einsatz? Man hört das immer, wo ist dieses Hütchen, wann wird das Kaninchen aus dem Hut gezaubert? Du kamst heute zu mir ohne Hut, den suche ich immer noch, vielleicht hast du ihn auch versteckt oder vielleicht kommt er noch. Wie oft wirst du mit diesem Huttrick, mit diesem Kaninchen konfrontiert?
Das ist wirklich spannend, weil Hüte spielen ja irgendwie eine große Rolle in der Zauberei, sei es der Spitzhut oder sei es bei Harry Potter der sprechende Hut oder eben der Hase aus dem Zylinder. Ich kann dir wirklich auch nicht sagen, wo das herkommt, also die ganze Zauber-Community ist sich da nicht so sicher, weil es gab nie den berühmten Zauberer, du hast am Anfang ganz viele berühmte Zauberer genannt, die hatten alle keinen Zylinder mit dem Hasen. Also daran kann es nicht liegen. Also man braucht nicht zwangsläufig so einen Zylinder oder einen Hasen aus dem Zylinder, um berühmt oder bekannt zu werden. Mhm. Aber es gibt auch niemanden, wo man sagt, der war so bekannt für dieses Kunststück. Wir wissen bis heute nicht, wo es herkommt, wieso und weshalb. Und demnach habe ich auch nie einen Hasen gehabt. Ich hatte immer Meerschweinchen, aber mit denen habe ich dann aber nicht gezaubert.
Nee. Och Mensch. Nee. Aber so entstehen Mythen.
Ist so, ja, tatsächlich. Also wo auch immer das herkommt und heutzutage ist sowieso ja sehr, sehr schwer, auch mit Tieren zu zaubern oder dergleichen. Ja. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, ja.
Das sollte man ja, auf jeden Fall. Aber was keine Fake News ist, ist, dass du dann irgendwann auch mal mit einer Zaubershow, mit einer jugendlichen oder kindlichen Zaubershow auf einer Familienfeier aufgetreten bist. Du hast dann irgendwann mal begonnen, auch vor der Familie, vor Verwandten zu spielen.
Genau, also das ist ja mein Publikum sozusagen. Ich hatte immer eine Affinität was da zu bieten. Also bei jeder Familienfeier mussten alle zugucken, sei es beim Puppentheater. Ich habe König der Löwen in meinem Kinderzimmer vorgemacht, alleine natürlich. Ja. Und dann war es irgendwann die Zauberei. Und das war dann der Moment, wo ich ganz andere Reaktionen bekommen habe, wenn man das so sagen kann. Weil alles andere, ne, ist da so, ja, hat sich Mühe gegeben. Aber beim Zaubern war plötzlich, die haben geklatscht. Aber ja, die haben auch gestaunt.
Das hast du in einem Interview irgendwann mal gesagt. Nicht immer klappte alles so, wie es sollte. Applaus gab es jedoch immer.
Genau, ja. Und also meist ja aufgrund, weil die Leute nett waren. Aber,
das ändert sich, wenn man erwachsen wird.
Das ist so, ja. Aber ne, man kennt das, wenn so ein Kind so einen Zaubertrick vorführt und man sieht, wie es funktioniert, klatscht man halt trotzdem.
Wobei, ich muss mich selbst mal ein bisschen korrigieren. Ich glaube, das ehrlichste Publikum sind doch die Kinder.
Ja.
Oder? Wenn es denen nicht gefällt, die zeigen dir das auch.
Das habe ich über die Jahre auch gelernt, tatsächlich. Also wenn denen langweilig ist, die gehen und machen was anderes, gehen spielen oder so.
Ja.
Aber Erwachsene sind da doch sehr, sehr nett. Also ein klassisches Beispiel ist, wenn du ein Tuch verschwinden lässt und das hängt dir noch aus dem Ärmel raus, Erwachsene klatschen trotzdem und sagen, naja, da hat sich ja Mühe gegeben und das ist egal, wie alt derjenige ist auf der Bühne. Bei Kindern ist es dann so, ja, das ist im Ärmel und wenn erstmal einer anfängt, dann sind alle dabei. Also da muss man richtig gut sein, wenn man für Kinder Shows spielt.
Und in Berlin wird dir das Tuch erstmal gestohlen. Da musst du aufpassen, dass du es dann noch am Ende hast. Du hast einen totalen spannenden Lebenslauf, denn du hast nach deinem Abitur, also erstmal hast du das Abitur gemacht, den Zivildienst in einem Kindergarten absolviert. Da sind wir wieder bei den Kindern.
Ja, genau.
So, und wahrscheinlich hast du da ja auch einiges über die Entwicklung von Kindern gelernt und wie ehrlich sie sind. Und sicherlich auch einiges mitgenommen für deinen jetzigen Job.
Ja, also das war spannend. Nach dem Abi, ich habe mir dann gesagt, Mensch, ich kann jetzt nicht direkt irgendwie was starten. Also ich habe zwar gezaubert, aber das war noch nie dran zu denken, dass ich das beruflich machen kann oder dann sage nach dem Abitur, ich werde Zauberer. Deswegen habe ich einen Zivildienst gemacht, ein halbes Jahr im Kindergarten. Und das ist wirklich spannend, weil für mich war dann so klar, ja, ich kann den Kindern ja sagen, dass ich zaubern kann und habe auch so Zaubershows gemacht und so. Das Problem war dann aber, die fanden das natürlich super, aber das Problem ist dann, dass wenn mal die Puppe nicht auffindbar war, ich schuld war, weil ich ja der Zauberer bin und ich habe die dann weggezaubert. Und das war echt eine Problematik dann irgendwann, weil für alles war ich plötzlich verantwortlich. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, Mensch, da muss man echt aufpassen, nicht, dass das weitergeht und irgendwann hat noch ein Kind, was hinfällt, irgendwie mit einem blauen Fleck und dann heißt
das
es,
geht
ja,
schnell.
Felix
das
hat ihn gezaubert. Und da musste man echt aufpassen, so schlimm war es zum Glück nicht, aber das nahm plötzlich eine ganz andere Wendung, wo ich denke, uiuiui, das ist eine Fähigkeit oder die muten mir viel mehr zu, als ich wirklich konnte, sagen wir es mal so.
Ja. Also ich durfte mal vor einigen Jahren an einer Teddy-Sprechstunde in einem Kindergarten teilnehmen, durfte einen Chefarzt begleiten, der ist dorthin gefahren und mit vollem Enthusiasmus, um sich dann eben mal die kleinen Teddys da anzuschauen, die Wegbegleiter der Kinder, sie wieder gesund zu machen. Hatte da auch eine Stunde mit eingeplant und kam dahin und dann standen da wirklich 70 Kinder mit 80, 90 Teddybären. Manche hatten da zwei in der Hand, alle waren krank, da hing dann der Arm runter und zum Teil war der Kopf auch komplett schief. Und so nach 2,5 Stunden war der Chefarzt völlig fertig und meinte, Mensch, das ist total schön hier, aber ich muss mal wieder in die Klinik und so weiter. Ich müsste eigentlich los und die Kinder waren alle, die eine Hälfte war super gelaunt, der Teddy war wieder okay, die andere Hälfte, da war der Teddy noch nicht in Ordnung. Die mussten natürlich alle noch zur Sprechstunde. Also wir kamen da nicht weg und haben festgestellt, du musst dich da auch wirklich einbringen, Zeit nehmen.
Ja.
Dann danken dir das auch. Das sind diese glücklichen Kinderaugen, die man da auch sieht.
Das ist so,
und,
ja.
Und ich glaube, so war es bei dir dann damals bestimmt auch.
Ja, absolut. Ja, also das sind natürlich so Momente, wo die Kinder dann mitgehen. Und für mich war das echt Spaß, auch mit Kindern zu arbeiten sowieso. Also ich habe auch Theater gespielt früher, auch mit jüngeren Kindern dann zusammen auf der Bühne gestanden, weil irgendwann war ich dann der Älteste und das war für mich immer ein Riesenspaß, weil ich das wirklich mag, wie Kinder so kindlich sind einfach, ne? Und mit denen dann sozusagen zu arbeiten und zu spielen, das ist echt was Schönes, weil eben auch was zurückkommt. Ne? Es ist eben das Lachen oder es ist die Freude. Und das ist das, was mir echt Spaß macht, ja.
Du hast es schon kurz erwähnt, du hast mit 8 Jahren begonnen, Theater zu spielen, nämlich am Kindermusiktheater Bund Specht in Potsdam.
Genau.
Gibt es das noch?
Das gibt es tatsächlich immer noch. Und ich bin dem immer noch sehr verbunden. Also früher, ich habe jahrelang da, über 10 Jahre da gespielt als Kind, habe da meine ersten Bühnenerfahrungen gemacht. Das kam daher, dass meine Mutter eben immer von diesen, ich habe es vorhin gesagt, ne, von diesen Familienfeiern, wo ich aufgetreten bin, hat sie dann irgendwie gesagt, so, das reicht mir jetzt, geh jetzt mal auf die richtige Bühne und lerne mal überhaupt Schauspiel, so. Und da hat mich dann da angemeldet und ich habe da echt Spaß gehabt. Also das war wirklich was Tolles, da auf so einer Riesenbühne zu stehen. Das ist seit Jahren schon sehr professionell auch. Mhm. Und das ist ein Kindermusiktheater, das heißt, man hat auch musikalische Ausbildung gehabt. Die habe ich irgendwie relativ schnell dann verloren. Also zum Glück bin ich keine Sänger geworden. Aber eben Schauspiel. Und das bringt mir heute auch ganz, ganz viel auf der Bühne zu stehen, die Zauberei zu verpacken, weil das ist eben da sind so die Basics, die ich gelernt habe. Ja. Und da bin ich sehr, sehr dankbar auch, ja.
Ja, das merkt man auch, wenn man sich mit dir unterhält. Du gehörst auf eine Bühne, du möchtest auch Freude verbreiten. Absolut, und eben auch, ja, so ein bisschen unterhalten. Das liegt dann auch nahe, dass man sich nach dieser Zeit, nämlich nach dem Zivildienst im Kindergarten, dann auch nochmal so ein bisschen mehr verpflichtet, denn du hast dich dann entschlossen, eine Ausbildung zum Erzieher zu beginnen.
Ja, ganz genau. Das kam, war nie, auch nie mein Wunsch. Also oft ist das ja so, ne? Das Leben spielt einfach manchmal. Und eigentlich wollte ich Richtung Film und Fernsehen. Das war mein ursprünglicher Gedanke. So Filmregie und so fand ich immer super spannend. Und dann war es aber irgendwie, schon September, die Ausbildung ging los. Mhm. Ich habe nicht das gefunden, was ich machen wollte. Also die ganze Medienbranche wollte ich irgendwie rein, aber dann nicht. Und dann war eine Freundin, die sagte, Mensch Felix, wir suchen noch Erzieher für eine Erzieherausbildung. Ich habe vor Jahren mit dem Gedanken mal gespielt. Da war aber so klar in der Familie, mach doch lieber gleich ein Lehramtsstudium. Aber das wollte ich dann auch nicht. Und dann sagte sie, ja, wir suchen noch Erzieher. Und dann dachte ich, Mensch, das macht mir ja Spaß. Und gerade durch Zivildienst da im Kindergarten war das doch ganz gut. Und da habe ich dann entschlossen, okay, komm, ich mache die Ausbildung zum Erzieher. Das war eine schulische Ausbildung. Mhm. Hat natürlich auch wahnsinnig viele Vorteile für mich gehabt. Denn man hat Schulferien ganz normal gehabt, man hat Wochenende gehabt und so nach dem Motto 15, 16 Uhr war Schulschluss. Das heißt, für mich war wahnsinnig viel Zeit, auch weiter zu zaubern. Ja. Und dadurch, dass das eben auch eine schulische Ausbildung zum Erzieher war, konnte ich da auch mal den einen oder anderen Tag den Vormittag im Kindergarten verbringen und eine Zaubershow machen und dann später zur Schule kommen. Also da auch wirklich schon sehr viel gezaubert, Wochenendeauftritte gehabt. Mhm. Also das war eine gute Entscheidung unterm Strich.
Ja. Du hast dann nach 3 Jahren auch ein Zertifikat bekommen. Du bist staatlich anerkannter Erzieher.
Genau.
Und das war ja noch nicht alles. Wäre dir wahrscheinlich auch langweilig geworden. Du hast mich dann auch noch ein Studium draufgelegt, nämlich der Betriebswirtschaftslehre.
Genau, logischerweise. BWL. Genau, das ist ja die logische Konsequenz, wenn man Zauberer ist.
Naja.
Macht man noch BWL. Nee, das kam tatsächlich dahingehend. Weil ich war da fertig mit der Ausbildung und dachte, also die Zauberei habe ich dann in diesen 3 Jahren sehr weit aufgebaut, aber ich war noch nicht bereit, mich damit selbstständig zu machen. Also ich stand dann da und dachte, ja, aber ich kann ja jetzt nicht, also ich brauche doch irgendwie noch eine Konstante im Leben, ich muss doch irgendwie noch was machen. Und habe dann gesagt, okay, was kannst du studieren, was bringt dich ein Stück weit auch weiter, also gerade Betriebswirtschaft, ne, Marketing und dergleichen, so, ja, wie funktioniert Buchführung, also auch das alles spielte mir in die Karten für die Selbstständigkeit und habe dann eben noch BWL studiert und das ging aber direkt so los, dass ich meine allererste Vorlesung geschwänzt habe, weil ich einen Auftritt hatte. Und das war, glaube ich, so ein bisschen das Zeichen des Studiums, wo die Priorität liegt, nämlich die Zauberei weiter auszubauen und trotzdem aber diesen Abschluss noch zu machen. Ja.
Und statt dir saß dort ein Kaninchen und es ist niemandem aufgefallen, dass so, du das nicht warst.
Genau.
Oder die zersägte Jungfrau, man weiß es nicht. Ja? Erinnerst du dich denn, du bist seit 2017 selbstständig, glaube ich.
Genau, also das ist ganz schwer zu sagen, weil ich oft gefragt werde, ja, seit wann bist du denn selbstständig? Aber wenn man das so sagt, eigentlich ja schon seit ich 15 bin, wenn man das so möchte. Weil
eigentlich
ich
schon seit du 6 warst.
Eigentlich mit dem so, ersten Kinder. Wenn man so zurückgeht, genau. Mit 17 war dann so der Moment, wo, oder seit 2017 so rum, wo das Finanzamt dann mich anrief oder einen Brief geschickt hat und gesagt, Mensch, jetzt verdienst du so viel, wir wollen an dir mitverdienen. Was natürlich einerseits mich echt so runtergezogen hat, weil ich denke, boah, jetzt zahle ich auch noch Steuern und alles. Aber die Kollegen natürlich dann auch meinten, Mensch Felix, das ist was richtig Gutes, weil jetzt steigst du sozusagen ins Berufsleben, in die Selbstständigkeit halt wirklich auf. Und das ist dann so der Moment, wo ich sage, ja, stimmt eigentlich, genau, jetzt geht's eigentlich so richtig los.
Ja, da wollen alle an dir verdienen. So ist das.
So.
Willkommen in Deutschland, das ist aber auch völlig in Ordnung.
Ja, absolut.
Auch Steuern sind ja was Schönes, man kann ja dann auch investieren für gute Sachen.
Ja.
Aber erinnerst du dich eigentlich noch an deinen ersten Auftritt? Also ich meine jetzt nicht vor der Familie, sondern den ersten professionellen Auftritt vor Publikum. blieben da alle sitzen oder hast du die direkt verzaubert? Wurden das immer mehr oder aber weniger? Wann war das denn und wo?
Also da mal kleiner Spoiler, sie waren am Ende alle weg. So, oh. Das war tatsächlich ein Kindergeburtstag, wo ich das erste Mal engagiert war, wo ich die Zuschauer überhaupt nicht kannte.
Ja.
Und die hatten mich engagiert und die Kinder waren gar nicht viel jünger als ich und ich habe da wirklich, das war mein erster großer, da bin ich tatsächlich auch mit so meinem Faschingskostüm aufgetreten, weil bin mal als Zauberer gegangen und hatte da tatsächlich den Zylinder auf, fällt mir gerade ein, selbst gebastelt. Ach. Noch aus Pappe.
Ja, schau mal einer an.
Und den silbernen Umhang hatte ich da noch um.
Da ist ja der Zylinder.
So, und habe dann für die Kinder eine Zaubershow gemacht. Und habe alles gezeigt, was ich konnte. Die fanden das auch toll. Es gab auch Applaus. Und ich hatte mir immer eine Nebelmaschine gewünscht als Kind schon, weil natürlich, das gehört ja dazu. Wenn ich mein eigenes kleines Theater im Zimmer aufgebaut habe mit Vorhang und so, musste eine Nebelmaschine da sein. Mhm. Und die Idee war, diese Nebelmaschine eben auf diesen Kindergeburtstag mitzunehmen, was natürlich eine große Las Vegas, also die große Las Vegas Show, ne? Das geht natürlich nicht anders.
Ja.
Und ich habe die natürlich vergessen, da aufs Knöpfchen zu drücken, dass Nebel rauskommt, habe aber dann diese Show gemacht und am Ende der Show sagte meine Mutter, die war natürlich dabei, sagte dann, ja, du musst den Nebel jetzt noch machen, denk an den Nebel. Ja, und dann war da so viel Nebel in diesem kleinen Kinderzimmer, dass weder ich noch die Kinder irgendwas gesehen haben und somit waren die am Ende für mich wirklich verschwunden. Und das war ein schöner Abschluss, weil genau, es gab Applaus und es gab natürlich auch ein bisschen Geld von den Eltern, aber viel wichtiger in dem Moment auch Schokolade. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn es so läuft, dann mache ich das weiter.
Gut, aber inzwischen lebst du nicht nur von der Schokolade, sondern das sieht man, würde man auch sehen, kann ich dir sagen, sieht man nicht, das ist alles gut. Du lebst hoffentlich auch von ein bisschen den Honoraren oder dem, was man eben bekommt.
Wobei ich ab und zu mich auch nach wie vor über Schokolade freue. Ne?
Also ja, wer nicht?
deshalb ist das immer
würde das auch Wichtige. Am liebsten jeden Abend eine Tafel verdrücken, aber es geht halt leider nicht.
Ja.
Wer sind denn deine größten Vorbilder? Wir haben schon über einige große Namen gesprochen. Jetzt ist natürlich David Copperfield. Ja, da gibt es ja noch viel mehr. Ja. Ich weiß aber, dass du einen persönlich auch kennengelernt hast. War das nicht David Copperfield?
David Copperfield, tatsächlich.
In Las Vegas.
In Las Vegas, ja. Also Vorbilder ist tatsächlich schwer zu sagen. Ich habe tatsächlich gar kein Vorbild. Also ich lasse mich gerne inspirieren. Mhm. Von sehr vielen Zauberern, von auch Kollegen, also gar nicht mal die Großen, sondern auch, ich sag mal jetzt Unbekannte oder Freunde oder im Kleinkreis. Aber Vorbilder in dem Sinne habe ich nicht. Also ich bin super gerne damals zu Hans Klock gegangen, der schnellste Magier. Ich habe, glaube ich, wirklich wahnsinnig viele Shows von ihm gesehen, durfte ihn dann auch mal treffen. Mittlerweile treffe ich ihn bei Zauberkongressen auch immer mal wieder. Das ist was Besonderes. Und ich war in Las Vegas bei David Copperfield. Das war wirklich der, zu dem ich als Kind das erste Mal so Kontakt hatte, ne? Wirklich als Videokassette hatte ich sein Fernsehspecial sozusagen und habe mir das angeguckt und war auch hin und weg, so, weil das ist der Wahnsinn, was der gemacht hat. Und dann war der Moment für mich, ich war in Las Vegas und ich habe mir so ein Ticket besorgt und natürlich in die ersten Reihe. Und man ist ja als Zauberer, das ist ja so eine Berufskrankheit, man kann nicht mehr staunen, leider. Also es fällt einem schwer zu staunen. Und ich dachte dann mal gucken, was das wird. Und wirklich, ich habe diese 2 Stunden in der allerersten Reihe gesessen, direkt vor David Copperfield, der Legende sozusagen, die ich von meiner VHS-Kassetten kenne. Und habe gestaunt. Wirklich, ich saß da wie so ein Kind, offener Mund, große Augen und konnte nicht fassen, was ich da gerade sehe.
Jetzt sitzt du da vorne, ganz weit vorne.
Ja.
So ein Ticket kostet 15 Euro. Nee, ja, kostet natürlich ein bisschen mehr.
Da klar. Kannst du eine Null ranhängen.
So, genau. Und dann denkst du selbstverständlich die ganze Zeit an Claudia Schiffer. Ich glaube, damals waren die ihr so ein bisschen.
Ja, ja.
Oder an jemanden anderes. Und wie kritisch warst du denn, als du das gesehen hast auf der Bühne?
Du, tatsächlich am Anfang habe ich gedacht, ja, ich will natürlich wissen, wie macht er das? Habe es aber irgendwann relativ schnell gemerkt, so das ganze Ambiente und das Geld, was ich bezahlt habe, ich bin in Las Vegas, es bringt jetzt nichts, mit verschränkten Armen da zu sitzen und grimmig zu gucken in der ersten Reihe, um rauszukriegen, wie der das macht, sondern ich lasse mich jetzt einfach mal drauf ein. Und das ist schön, dass man das noch kann. Also es war für mich, klar, also es wäre jetzt auch blöd zu sagen, ich wüsste alles, wie er das gemacht hat, aber ich weiß vieles einfach nicht, weil es mich wirklich fasziniert hat. So im Nachhinein, Wochen später, habe ich nochmal darüber nachgedacht. Ich habe es nochmal nochmal zurückgedacht.
Revue passieren lassen.
Genau. Und habe dann gedacht, ah, okay, warte mal, da hat er das gemacht, da hat er das, ah, das kann damit zusammenhängen. Aber in dem Moment, wo ich da saß, habe ich wirklich Also ich habe den wirklich vergöttert, ist ein komisches Wort. Aber,
nö, das kann man schon sagen.
Ich habe wirklich mich wirklich verzaubern lassen in dem Moment. Ja.
Glaubst du, dass so ein Magier das dann auch wahrnimmt? Also sieht er das Publikum? Ist man da so konzentriert? Man blendet das komplett aus oder achtet man schon auch auf die Reaktion des Publikums? Also stell dir vor, du stehst auf so einer riesigen Bühne in so einem geilen Theater da in Las Vegas und dann sitzt da so ein junger Typ aus Deutschland vor dir mit verschränkten Armen und hat so einen ganz gelangweilten Blick. Ja. Würdest du den dann als erstes auf die Bühne holen oder als letztes?
Ach, das ist, also ich würde natürlich versuchen zu analysieren, woran das liegt. Also oft ist es ja so, ich kann jetzt auch mal aus eigener Perspektive sprechen, man weiß immer nicht, warum sind die Leute so desinteressiert, ne? Das ist manchmal in Shows, kann es sein, dass die Person mitgeschleppt wurde und gar keine Lust auf Zauberei hat. Das Spannende ist dann aber, was ich oft feststelle, dass gegen Ende des Programms die Person auch auftaut und Spaß hat, weil man merkt ja irgendwann, es bringt nichts, nur da zu sitzen und keine Lust zu haben. Ja. Und das ist, glaube ich, egal, in welcher Show man ist. Entweder ist es grottig schlecht, dann sitzt man so da, dann schafft man es aber auch nicht, die Stimmung hochzureißen. Aber oft, also wirklich oft ist es so, dass man die Stimmung überträgt und die Leute natürlich mitzieht und den Leuten ansieht, dass sie Spaß haben. Ne? Mhm. Und es macht natürlich viel, viel mehr Spaß, als Künstler auf der Bühne zu stehen, ins Publikum zu schauen und ich sag mal freudige und staunende Gesichter zu sehen, als Leute, die verschränkte Arme haben und überhaupt nicht mitgehen und nicht klatschen und nicht lachen. Weil dann denkt man sich auch, ja, für mich ist es auch anstrengend hier vorne. Ja,
ja, ist ja auch Arbeit.
Ist auch Arbeit, ja.
Du bindest deine Zuschauer ja auch direkt in deine Illusion mit ein, oder?
Ja, ganz genau, ja. Und ja, einfach aus dem Grund, weil ganz viele schöne Situationskomiken da entstehen. Ne? Man kennt das oft als Zuschauer, man hat wirklich richtig Angst, auf die Bühne zu kommen, irgendwie was mitzumachen. Das ging mir bei David Copperfield tatsächlich genauso, weil da kommt noch die englische Sprache dazu und dann stehst du da vor, weiß ich wie viele hundert Leuten und verstehst nicht, was er von dir will. Aber oft ist es einfach ein wahnsinnig tolles Erlebnis, auf der Bühne zu sein bei einem Zauberer, weil man eben die Sachen kontrollieren kann, weil man eben direkt Teil der Zauberei ist und da ganz, ganz, ganz besondere Momente entstehen, die man auch im Kopf behält und die Zuschauer auch im Kopf behalten. Und das macht eben das so eine Zaubershow auch aus, weil jede Show ist anders. Ja? Ich habe ja nicht immer die gleichen Zuschauer auf der Bühne und das macht es so individuell, dass man die gleiche Show vielleicht zweimal sieht, aber mit unterschiedlichen Leuten und dann feststellt, das war was völlig anderes und es war trotzdem gut. Ja.
Also vergesslich sollte man auf jeden Fall nicht sein als sollte Magier, sein. Vor allem wenn man Kopf überhängt und sich irgendwie unter Wasser vielleicht von dem Schloss befreien möchte, ist dann ein bisschen schwierig, wenn man sich nicht mehr an die Lösung erinnert.
Andersrum muss ich auch sagen, als Zuschauer darf es auch nicht vergesslich sein. Ne? Wie oft habe ich da schon gehabt, dass der Zuschauer sich eine Spielkarte merken soll und dann baut man diese Nummer 10 Minuten lang auf und am Ende fragt man den Zuschauer und ist es diese Karte? Und der Zuschauer sagt, puh. Habe ich mir jetzt gar nicht gemerkt.
Aber du weißt doch schon, welche es ist, oder?
Aber das wissen ja die Leute ja nicht.
Ach so, ja, weiß, stimmt. Da war ja was. Aber was war denn dein schwierigster Trick, also den du je gelernt hast? Und wie lange hast du dafür gebraucht, diesen schwierigsten Trick aller Zeiten zu lernen?
Tatsächlich eher die zersägte Jungfrau. Ja. Ich habe das damals mit meiner Schwester gemacht. Wir haben das dann geübt und es ging natürlich, wir haben das so lange geübt, es ging auch schief. Seitdem habe ich 2 Halbschwestern.
Ja, der ist so schlecht, der hätte von mir kommen können.
Tatsächlich nie gemacht, tatsächlich die Jungfrau. Weil wo kriegst du heutzutage noch eine echte und vernünftige Säge her? Nee, Säge. das ist schwer. Es gibt Sachen, die übt man über Jahre. Also wenn ich jetzt Videoaufzeichnung sehe, eben von damals, wo ich angefangen habe, dann denke ich mir, Halleluja, was hast du da gemacht? Und dieses Kunststück fällt heutzutage immer noch vor. Ja. Und man sieht einfach eine Entwicklung über 5 bis 10, 15 Jahre, wo sich so eine Nummer ja natürlich irgendwie auch auf weiterentwickelt. Und das ist eigentlich immer ja noch Übung. Also es gibt, glaube ich, kein Kunststück, es sind alle schwer, wenn man damit anfängt. Aber
gibt es denn irgendeine spezielle Technik oder irgendeinen Trick, auf den du besonders stolz bist, wo du sagst, Mensch, das ist so, vielleicht verbinde dich damit auch was. Der allererste, den du jemals gemacht hast oder erfolgreich absolviert hast, den du aber immer noch im Programm verwendest.
Also was natürlich immer total spannend ist, sind sehr visuelle Sachen, sage ich mal. Und da habe ich ein Kunststück, wo ich mir einen Gegenstand eines Zuschauers ausleihe. Teil den verschwinden lasse und der an einem unmöglichen Ort wieder auftaucht.
Oha.
Und das ist natürlich was ganz Spannendes, eben auch für die Zuschauer, weil das ist nicht irgendein Zauberrequisit, was ich mir da, was verschwindet und wo auftaucht, sondern es ist ein ganz persönlicher Gegenstand des Zuschauers. Und das ist natürlich spannend, weil das Ding, diesen Gegenstand gibt es nur einmal auf der Welt und der verschwindet und erscheint dann irgendwo wieder, wo man ihn wirklich nicht vermutet und wo es eigentlich unmöglich ist, dass er da auftaucht. Und das ist nicht nur visuell, sondern das ist auch noch mit einer emotionalen Bindung verbunden. Hm. Und das ist natürlich ganz spannend.
Nämlich sein Portemonnaie in deinem Finanzamt.
So, genau.
Ja, jetzt nein. Bist du natürlich auch seit 2010, ja, so natürlich ist das nicht, aber du bist seit 2010 Mitglied im sogenannten Magischen Zirkel von Deutschland. Mhm. Das ist die internationale Vereinigung der ZauberkünstlerInnen, also Zauberkünstlerinnen, ja, und genau. Zauberkünstler, zur Pflege und Förderung der magischen Kunst. So, ich bin nach wie vor ein großer Fan von Harry Potter und man kennt das ja alles. Also wie darf ich mir das denn vorstellen, wenn man sich da trifft?
Genau so.
Will man sich da gegenseitig übertreffen mit den Tricks? Hat da jeder wieder seinen Zylinder dabei oder ja, irgendwie eine zersägte Schwester? Oder?
Es ist genau, also es ist ein Verein und man trifft sich und es ist dann so, es läuft so ab, dass man meist draußen dann ein Lagerfeuer anzündet. Jeder zieht seinen Spitzhut auf und wir tanzen ums Feuer und sagen Zauber.
In Neukölln vielleicht, aber.
nein, es ist viel, viel schöner. Es ist ein Verein, wo man als Zauberer eintreten kann und dann eben die Zauberkunst voranbringt. Und das ist eben das Spannende. Ich vergleiche das immer so mit einem Sportverein. Wir machen nur keinen Sport, wir zaubern. Das heißt, es gibt einen Dachverband, eben den Magischen Zirkel von Deutschland. Mhm. Und da gibt es Ortszirkel, so nennen wir das, also Untervereine quasi, wo sich die Zauberer regelmäßig, oder Zauberinnen ja auch, regelmäßig treffen, austauschen. Es finden Seminare statt, Workshops, es gibt auch Kongresse, die organisiert werden vom Magischen Zirkel von Deutschland. Also das ist eben eine Vereinigung genau zur Förderung der Zauberkunst.
Und gibt es da so eine Aufnahmeprüfung? Also kann da jeder, ich kann da jetzt nicht rein, wenn ich da hingehe mit meinem Zauberkoffer, den ich mir irgendwie im Spielzeugladen gekauft habe, dann lachen die mich ja auch aus.
Ja, prinzipiell schon. Ja. Es geht darum, also das ist so ein bisschen traditionell bedingt. Ne? Es war früher, ich habe es ja gesagt, nicht so einfach an Geheimnisse ranzukommen. Mhm. Und da gab es wirklich einen sehr elitären Kreis, der sich zusammengetroffen hat oder regelmäßig getroffen hat und sich ausgetauscht hat. Und die Tradition ist immer noch beibehalten. Das heißt, man kommt da nicht einfach so rein, sondern man muss wirklich eine Prüfung machen,
wow,
die jetzt nicht, also wenn man sich für die Zauberei interessiert, dann ist es kein großes Hexenwerk, mhm, sondern es gibt eine Theorieprüfung, eine Praxisprüfung. Das heißt, in der Theorieprüfung werden einfach so theoretische Fragen zur Zauberkunst gestellt. Ne? Wie heißt das älteste Zauberbuch? Zauberer des 18., 19. Jahrhunderts sollte man vielleicht mal kennen. Also es geht darum, sich ein bisschen mit der Zauberei mal auseinanderzusetzen und nicht nur zu sagen, ich habe einen Zauber kosten und mehr kann ich nicht, sondern es geht darum, in diesem Verein wirklich Leute zu haben, die sich da wirklich ernsthaft für interessieren. Es müssen keine Profis sein, die regelmäßig auftreten, es können auch Hobbyzauberer sein und es geht einfach darum, auf dem gleichen Stand zu sein sozusagen. Und dann gibt es eben noch eine praktische Prüfung, die besteht einfach darin, ein kleines Programm zu zeigen und das kann auch ein Programm aus dem Zauberkasten sein, wenn es gut ist. Also, was heißt gut? Man muss jetzt, es ist ja keine Meisterschaft.
Ne?
Man
was
muss
ist
jetzt
gut? Nicht, das ist immer Auslegung.
Genau, man muss jetzt, es geht auch darum, einfach zu zeigen, man hat ein Interesse für die Kunst und man möchte eben diesen Verein unterstützen mit seiner Mitgliedschaft.
Toll. Aber wie reagierst du denn, wenn ein Trick auf der Bühne nicht funktioniert, schief geht?
Ja, dann gehe ich in die Hypnose und hypnotisiere die Leute, dass sie sich daran nicht mehr erinnern können. Nee, das ist ein spannendes, ich bin auch ein Mensch, ne? Also das ist jetzt kein Geheimnis.
Das bist du, das stimmt.
Und es kann natürlich immer mal was schief gehen. Und bei mir ist es glücklicherweise noch nicht lebensbedrohlich, wenn mal ein Kunststück schief geht. Das ist jetzt bei der zersägten Jungfrau oder wenn wir uns mal die Ehrlich Brothers oder dergleichen angucken, wenn da mal eine Feuer oder die Säge zu früh runterfällt oder keine Ahnung, dann kann halt schon was passieren. Bei mir ist das jetzt überschaubar. Aber die Kunst ist es ja, dass die Leute, die Zuschauer, das eben nicht merken. Es ist wie in jedem Theaterstück, wenn man mal einen Text vergessen hat, steht man ja auch nicht da und sagt, puh, jetzt weiß ich meinen Text gar nicht mehr. Sondern man versucht dann zu improvisieren. Und da hilft mir dann die Schauspielerei wieder ein Stück weiter, dass man trotzdem die Leute entertaint und im allerschlimmsten Notfall das Kunststück abbricht und sagt, ah, ich habe hier aber noch was ganz anderes, zu dem wollte ich noch kommen. Und die Leute dann kurz da sind und denken, hä, aber es gibt gar kein Ende. Ah ja, dann gucken wir uns das nächste Mal an. Also das ist das Schöne. Ne? Man sagt,
im schlechten Date.
Ja,
so. Hört mittendrin einfach
sehr,
auf. Und
sehr
dann,
guter Vergleich.
Ja,
genau,
dafür bin ich bekannt. Sag mal, wie viel Equipment, wie soll ich das jetzt formulieren? Wie viele Accessoires hast du denn zu Hause überhaupt rumstehen? Nimmt das viel Platz in Anspruch?
Tatsächlich immer mehr, ja, weil Die Szene ist eben durch diesen Verein auch so, dass wenn ein Zauberer verstirbt oder sagt, er kann jetzt nicht mehr zaubern oder möchte nicht mehr, dann ist das oft so, dass man Nachlässe bekommt, also von älteren Zauberern Zauberrequisiten. Und das ist wahnsinnig spannend, was man früher für Requisiten auch in der Hand hatte. Also es gab ja nichts, ne, wenn man das mal so sagt. Das heißt, vieles wurde sich einfach selber gebastelt und gebaut. Ich habe Spielkarten in der Hand gehabt, die selber gemalt waren. Also um sich dann gewisse Trickkarten herzustellen, die vielleicht ein bisschen anders aussehen als die gewöhnlichen Karten, aber die waren halt handgemalt oder Sachen, die mit Glitzer und Klebefolie beklebt sind, aus Holz gebaut wurden. Und wenn man das in der Hand hält heutzutage, denkt man, wow, damit ist mal aufgetreten, mache ich nicht. Also für mich ist es einfach spannend zu sehen und sowas kriegt man dann und ich nehme sowas immer gerne dankend an, weil eben da oft Schätze sind, also auch Geheimnisse, die wir heute oder so Tricktechniken, die wir heute gar nicht mehr kennen.
Ja.
Und das lege ich dann immer ab und es wird immer mehr und immer mehr und man kauft sich ja auch neue Kunststücke, neue Requisiten. Ich selber baue mir sehr viel. Das heißt, man hat sehr, sehr viele Baumaterialien und das liegt dann da alles rum. Also bei mir ist es schon wirklich sehr viel, was ich mittlerweile besitze. Mhm. Und man will ja auch immer neue Sachen haben.
Also wir können davon ausgehen, dass es in 40 Jahren in Potsdam ein Felix-Wohlfahrt-Museum gibt.
So,
dass das dann alles ausgestellt. Du wahrscheinlich und hoffentlich noch nicht.
Nee, aber ich führe dann da durch und zeige dann, was...
Im etwas höheren Alter kannst du dann dem Nachwuchs schon mal zeigen, was da so los war.
Ja.
Jetzt trittst du seit 2021 auch auf Kreuzfahrtschiffen auf.
Ganz genau.
Seekrank darf man da nicht sein, aber wie ist das denn mit dem Publikum? Wie unterscheidet sich das nochmal zu dem Publikum, vor dem du normalerweise performst?
Ja.
Ich stelle mir das jetzt so vor, der typische Urlauber, der hat schon leicht ein Sitzen, keine Termine, dann kommst du auch noch, willst du dieses Hütchen da, dass
perfekt.
Du nicht hast, zaubern.
Ja, perfekt.
Oder?
Das sind die beste Voraussetzungen.
Entspricht das so der Realität?
Nein, also es ist ein wahnsinniges, tolles Angebot gewesen damals, dass ich auf ein Schiff auftreten durfte und nach wie vor darf. Weil die Bedingungen einfach ganz, ganz großartig sind. Die Bühnen sind wirklich wahnsinnig. Also ich stehe da allein auf so einer riesen Bühne, da sitzen vor mir 1200 Leute und 8 Leute arbeiten an dieser Show mit, was ich so ja gar nicht kenne, dass da so viele Leute von der Tontechnik über Lichttechnik, im Backstage jemand ist, der sich um Sachen kümmert. Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn und es ist echt ein großer Zugewinn, weil ich wahnsinnig viel auch gelernt habe auf den Schiffen, eben auch seine Requisiten festzumachen. Also wenn ich einen Tisch mit Rollen habe, dann ist das mittlerweile so drin, dass ich die Bremsen anziehe und selbst wenn ich am Land wieder auftrete, wo mich Leute dann fragen, wieso machst du immer die Bremsen fest, wo ich denke, ach ja, wir sind ja hier am Land. Der große Unterschied ist aber, auf dem Kreuzfahrtschiff aufzutreten, wenn ich hier am Land im Theater auftrete, dann ist der Abend vorbei, ich treffe mich danach vielleicht noch im Foyer mit den Zuschauern, wir machen Fotos, reden ein bisschen und dann gehen die nach Hause oder gehen ihres Weges und ich gehe meinen Weg und sehe die vielleicht so schnell nicht wieder. Das ist auf dem Schiff nicht so.
Du kommst da nicht weg.
Ich komme da nicht weg. Das heißt, wenn die Show vorbei ist und man setzt sich danach in eine Bar, dann kommen definitiv Leute auf einen zu. Und die kommen auch beim Landausflug dazu, wenn man draußen ist und selbst ein Basecap und Sonnenbrille auf hat, dann ist so, guck mal, das ist doch der Zauberer.
Ja, das hätte mich jetzt auch nochmal, das hätte mich jetzt wirklich interessiert, ob du da so einen falschen Schnurrbart hast oder irgendwie so eine Ausstattung für Kreuzfahrtschiffe, damit man dich nicht erkennt. Irgendwie Extensions oder was weiß ich.
Nee, ich find's ja auch toll. Also das ist ja, man kommt mit den Leuten ins Gespräch und nachhaltig. Und das ist eben schön, weil viele haben ja dann auch gewisse Theorien und sagen, ja, ich weiß, wie du das gemacht hast. So, und dann kommst du mit den Leuten ins Gespräch, was total schön ist, weil sie sich ja auch öffnen. Ja, die sehen mich ja dann häufiger und dann redest du mit den Leuten und dann merkst du so, nee, so war es nicht. Und das hilft mir wahnsinnig weiter, weil ich dann eben das so präsentieren kann, dass ich genau diese Theorie widerlegen kann, dass es eben nicht so ist. Ja? Und das ist wirklich eine schöne Art, da auf diesem Kreuzfahrtschiff die Leute wiederzusehen oder auch einfach, ich hatte das letzte Reise, war das ein ganz tolles Erlebnis. Ich habe Anfang der Reise bin ich sehr viel aufgetreten, da war noch eine Gala und ich habe meine Solo-Shows gespielt und dann war gefühlt so 5 Tage Ruhe, da bin ich dann nicht aufgetreten. Und dann kamen Leute wirklich, ich war dann im Buffet-Restaurant und dann kommt eine Frau auf mich zu und sagt, oh, der Zauberer, Sie sind ja noch an Bord. Helmut, guck doch mal, Helmut, jetzt guck mal, hier ist der. Dann ruft sie wirklich durch dieses ganze Buffet-Restaurant und sagt so, Helmut, der Zauberer ist doch hier, guck doch, komm doch mal mit an den Tisch. Und dann kommst du mit den Leuten ins Gespräch und das ist dann total, also wirklich schön, wenn die Leute sich freuen, einen auch zu sehen und eben, dass man so nahbar ist, ja, mit den Leuten auch sprechen kann. Und ich mag das. Also es ist wirklich ein ganz tolles Arbeiten. Und ich spiele 3 Shows an Bord und du hast dann Leute, die kommen wirklich zu allen drei Shows und freuen sich jedes Mal, setzen sich in die erste Reihe. Und man hat dann in Anführungszeichen so kleine Fans, ja, die dann so zu den Shows kommen. Und das ist, da sind wir wieder bei dem Thema. Das sind genau die Leute, die vorne sitzen, die Spaß haben, ja, die nicht mit verschränkten Armen da sitzen. Und das gibt mir eine tolle Energie und das wird meist auch eine wirklich sehr unterhaltsame Show dann auch. Und das ist das, was ich sehr, sehr mag. Ja.
Jetzt sind 1200 Zuschauer ja auch nicht wenig.
Nicht wenig, nee.
Genau. Also da fühlst du in Berlin schon ganze Theater.
Ja, genau. Und deswegen ist das so schön auf dem Schiff, weil die Leute können ja nichts anderes machen an Bord, außer essen und trinken. Da sind wir mitten auf dem Meer und dann geht man halt mal ins Theater. Und wie oft habe ich Leute, die dann zu mir kommen und sagen, wir haben gelesen, da kommt jetzt der Zauberer. Aber ganz ehrlich, also Zauberei mag ich überhaupt nicht. Aber wie sie das gemacht haben, ist großartig. Ne? Also,
mir würde schon noch ein bisschen was einfallen. Schlafen zum Beispiel. Schlafen,
ja. Aber es ist ja auch Urlaub. Ne? Man möchte auch was erleben. Eben. Andersrum gibt es aber auch Leute auf dem Kreuzfahrtschiff, wenn ich mit denen ins Gespräch komme und sage, naja, ich bin im Theater. Und dann sagen die, keine Ahnung, wo ist denn das Theater? So, also es gibt auch. Ne? Und das ist das Schöne, auch gerade auf dem Schiff, dass Leute vielleicht nie ins Theater gehen, aber eben im Urlaub mal sagen, komm, dann gucken wir uns jetzt mal eine Show an oder so. Und wenn es dann die Zaubershow ist, ist natürlich wirklich ein guter Gewinn.
Puh, jetzt sind wir total am Quatschen hier. Das ist ja auch der Sinn eines Podcasts. Ja. Was mich noch interessieren würde, ist, was sollte ich denn überhaupt mitbringen, wenn ich ein guter Zauberkünstler werden möchte? Oder was sollte ich nicht als Eigenschaft haben?
Also du siehst, den Zylinderhut brauchst du nicht zwangsläufig, aber es hilft natürlich wahnsinnig viel, so ein bisschen, ich sag mal, schauspielerisches Talent zu haben. Also oder gerne vor Leuten zu stehen. Also wäre total fatal zu sagen, ich stehe nicht gerne vor Leuten, deswegen zauber ich nur für mich. Das geht nicht. Ne? Das geht zum Beispiel beim Musiker, der spielt ein Instrument, ein Klavier, ne, da kannst du dich zu Hause hinsetzen und kannst für dich auch spielen und gucken, dass es gut klingt. Beim Zaubern ist es ein bisschen schwierig, weil ich kann mich nicht von Spiegelstellen Tuch verschwinden lassen und bin völlig baff, wo das Tuch hin ist. Das heißt, ich brauche immer ein Gegenüber, also man sollte einfach bereit sein, ja, vor Leuten zu stehen, quatschen zu können und Leute unterhalten zu können. Denn wie oft sehe ich das, ne, man übt einen Kartentrick ein, was ja wirklich fix geht. Und dann zeigt man den vor und denkt so, ja, das war jetzt okay. Aber wenn du den noch verpackst mit Präsentation und Unterhaltung, mit einer tollen Geschichte, dann ist das plötzlich was Emotionales und man kann die Leute einfach unterhalten. Aber letztendlich würde ich fast sagen, jeder kann zaubern. Und das ist egal, ob man ein Kind ist oder ob man im Rentenalter ist und sagt, ja, ich will jetzt noch mal ein bisschen für meinen Enkel was lernen. Es funktioniert. Man muss halt einfach nur den Mut haben zu üben. Und die Muße.
Kommt man dann nicht in Versuchung, an ganz ungewöhnlichen Orten plötzlich Zaubertricks anzuwenden, an einer Supermarktkasse irgendwas verschwinden zu lassen oder Behördengang, Finanzamt?
Ja, also das sind ja noch die guten Orte. Ne? Das ist wirklich, wenn du jetzt an der Kasse stehst und dann hole ich
auch mal von den schlechten.
Also der schöne Moment, an der Kasse zu stehen und Papier rauszuholen, so weißes Papier und die Verkäuferin sagt dann, ja, es macht 23 Euro so und so und du nimmst Papier und sagst, oh, ich habe nur weißes Papier und mit einem Schlag verwandelst du das in 20-Euro-Scheine. Und gibst es dann der Kassierin oder dem Kassierer, dann nehmen die das oft nicht an und schieben es dadurch diesen, durch den Geldprüfautomat und erstaunlicherweise stellen sie fest, es ist echt. Und das sind so schöne Momente für mich dann auch. Die nicht schönen Momente habe ich zum Glück noch nicht, aber Kollegen von mir, wenn du dann am Flughafen bist oder so da einfach mal so einen Trick sagst einfach was zeigst, ne? Also an Orten, wo eine Sicherheit eine sehr große Rolle spielt, wo man auch nicht scherzen sollte, wenn man da mit irgendwelchen Kleinigkeiten um die Ecke kommt, dann sitzt du aber ganz schnell auf dem Stuhl, nackig und musst dich rechtfertigen, warum du gerade, keine Ahnung, was Zauberisches gemacht hast.
Also auf dem Stuhl sitzen, nackig, das würde meinem ehemaligen Podcast-Gast, der Domina hier aus Berlin Wedding, sehr gefallen und auch ihren Gästen. Aber das ist dir hoffentlich noch nicht passiert.
Nee,
zum Glück nicht. Wenn natürlich auf einmal der Reisepass verschwindet und ein Kanickel da irgendwie über die Sicherheitszone, durch die Sicherheitszone läuft, das ist dann nicht so lustig. Aber
nicht lustig.
Sag mal, darfst du eigentlich noch als Gast in die Spielbank Berlin oder bist du dort auch schon irgendwie gesperrt für die Teilnahme?
Tatsächlich habe ich das nie probiert.
Also solltest du mal machen.
Ich halte mich dann natürlich zurück, wobei da muss man ehrlich sagen, die Sicherheitsmaßnahmen sind ja da auch sehr, sehr hoch. Jetzt könnte man denken, ne, es ist ein leichtes, wie eine Spielkarte oder ein Royal Flush einfach reinzuzaubern. Habe ich nicht probiert, will ich auch gar nicht und die Chance will ich mir auch gar nicht verspielen, dass ich da vielleicht gar nicht mehr rein darf. Ja,
kannst du uns das nächste Mal erzählen?
So ist es.
Ja,
ich probier's doch einfach mal aus. Vielleicht gehe ich direkt rein mit eben Zylinderhut, Zauberstab in der Hand, Spielkarten und sage, hier bin ich, wo ist der Tisch?
Wir sind gespannt. Wir blicken mal noch ganz kurz nach vorne. Wir haben vieles jetzt nicht erwähnen können. Du bist ja total engagiert, auch hier in Berlin, in diesem Zirkel, im Berliner Zirkel.
Genau.
Bist auch im Jugendbeauftragter, glaube ich, des Magischen Zirkels in Berlin. Leitest auch diesen Berliner Zirkel als Mitvorsitzender gemeinsam mit, ich glaube, da gab es noch den Freddy Rutz und genau. Christian Wegner heißen die beiden. Wichtig auch zu erwähnen, ehrenamtliches Engagement für die Förderung der Zauberkunst. Und du wurdest 2022 auch in den Vorstand des Magischen Zirkels Deutschland gewählt. Wie groß ist denn so ein Vorstand?
Also wir sind 8 Leute, glaube ich. Genau, das ist überschaubar. Aber wir haben...
Oder 16,5.
Oder so, genau. Und wir haben, ich glaube, oh Gott, jetzt muss ich... Ja, einige Mitglieder. Ja. Ich glaube, 4.000-5.000 Mitglieder sind mittlerweile in Deutschland. Ja.
Das ist eine Menge.
Und genau, da sitze ich jetzt sozusagen rum im Dachverband und genau, gucke, dass das alles weiterläuft, sozusagen. Ja, dass man eben Seminare anbietet, dass es genau mit der Weiterbildung auch alles klappt, dass man da tolle Sachen macht. Wie gesagt, die Jugendarbeit ist ein ganz großer Bereich. Also ja, das ist total schön, auch in Berlin da die Jugend zu fördern, zu sehen, dass ein Bedarf auch da ist, dass es viele junge Leute gibt, die sich für Zauberei interessieren. Das ist natürlich total cool, auf dem Schulhof zu stehen und mal was zu zaubern oder beim Weihnachtskonzert in der Schule mal einen Zaubertrick vorzuführen, aber eben in gut. Und das ist ganz spannend, diejenigen zu unterstützen. Jugendmeisterschaften finden auch statt. Da sind wir auch sehr stolz, dass wir schon einige Jugendmeister aus Berlin haben. Also das ist wirklich was ganz, ganz Spannendes, was es da gibt. Ja.
Wahnsinn. Also, man kann das nur unterstützen. Toll, was ihr da macht. Mich hat es total gefreut, dass du zu mir gekommen bist. Ja, ich habe wieder einiges gelernt. Diesen Trick hier mit dem Kaninchen und dem, du merkst schon, ich reite darauf rum, muss ich nochmal so ein bisschen schauen, wie ich an diesen Hut komme. Aber auch so, also großartig, deine ganze Entwicklung und was du da, wie viel Freude du auch herüberbringst und wie viele Menschen du da unterhältst. Ganz, ganz toll. Herzlichen Dank für deinen Besuch,
lieber Felix. Freue mich sehr. Ja, danke. Danke fürs Zuhören.
Alles Gute weiterhin für dich.
Danke. Sehr nett.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.